Heute bei Uplink Gamescom, Programmieren lernen und Ubuntu auf dem Telefon.
CT Uplink.
Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink, der nerdigsten Talkshow des
Universums.
Das ja. Kann man, glaube ich, schon. Das kann man mit Fug und Recht behaupten, das können wir sagen. Jo, herzlich willkommen. Wir haben ein neues Heft gemacht. Ganz frisch. Ich glaube, die Abonnenten haben es.
Ja, jetzt am Samstag.
Genau.
Oder sogar vielleicht am Freitag schon. Vielleicht genau. Schon.
Wer und weiß. Am Kiosk, glaube ich, auch. Ja, am Kiosk auch Samstag. Also heute, wenn ihr euch das heute direkt anguckt. Wir haben auch das Heft gemacht. Einmal kurz in die Kamera halten. Da ist eine Virtual Reality Brille auf dem Cover drauf. Die könnt ihr euch selber zusammenbauen. Dann könnt ihr mit dem Smartphone Virtual Reality machen. Ich werde jetzt jede Sendung in die Kamera halten, weil ich das Heft so toll finde. Aber Virtual Reality, das passt schon ganz gut. Gamescom.
So ist es.
Wer sind wir denn alle eigentlich?
Genau, stimmt. Genau wie beim letzten Mal. Schon wieder vergessen. Ich bin immer so. Ich will immer
vielleicht kennt man uns ja sogar schon.
Ja, sag doch mal, wer ihr seid. Genau. Du, fang du doch mal an.
Ich bin Achim Bartschok und ich mache so Mobilthemen bei der CT.
Mhm. Und du?
Ich bin Johannes Merkert aus dem Ressort Systeme und Sicherheit.
Systems and Security.
Genau.
Also mein Ressort klingt nicht so fancy, das klingt einfach nur nach Hardware und mein Name ist Martin Fischer.
Und ich bin auch im Hardware-Ressort und ich heiße Jan-Kino Janssen. Aber jetzt endlich Gamescom. Hey. Du erzähl doch mal. Du warst da, oder?
Ja, ich war da. Also ich war zur Gamescom und zur Game Developers Konferenz in Köln. 3 Tage. Insgesamt geht die ganze Messe ja bis zum Wochenende.
Oh, die läuft noch, ne?
Die läuft noch. Und es war heiß, es war voll, es war laut und es waren jede Menge Spiele und Spieleentwickler da. War also eigentlich relativ spannend.
Also ich war ja auch zum ersten Mal da und ich war erstaunt, wie angenehm das gewesen ist. Also wir waren ja beim Pressetag da, ne? Also es war ja der Donnerstag.
Mittwoch.
Mittwoch, genau, stimmt. Mhm. Und die Bilder, die ich vorher gesehen hatte, die waren halt wirklich totales Gedrängel, Schweiß kommt von der Decke und so weiter. Und das war am Mittwoch nicht da, aber trotzdem waren die Schlangen trotzdem schon immens. Das heißt, man musste, ne, oder?
Hast du auch also so du, hast ja, du hast das ja auch gesehen, ne? Also das Kölner Messezentrum, ist halt dieser große Boulevard und rechts und links gehen halt die Hallen ab. Und in der Tat, also zum Fachbesuchertag ist das alles noch okay. Da kann man noch Leute überholen und man kann noch innerhalb von 2 bis 3 Stunden Spiele spielen. Also das ist noch im positiven Bereich.
Also dass man 2 bis 3 Stunden ansteht,
bis jetzt. Ja, auch als Pressevertreter, falls man keinen Termin hat, ne? Du hast das ja gesehen bei HTC. Da ist nicht so einfach, wenn man nicht gerade RTL heißt, da einen kurzfristigen Termin zu bekommen. Mhm. Aber das geht noch. Aber natürlich ab Donnerstag will man da eigentlich fast keinen mehr freiwillig hinschicken, der wirklich auch Spiele spielen möchte.
Ja, und vor allem ohne sich anzustellen, kann man eigentlich da nichts sehen so richtig, weil alles in irgendwelchen Container, diese
so Quader. So riesige Boxen, ne?
Das hat auch mit Jugendschutz zu tun. Also genau, da sind so riesige Boxen auf den Ständen und da muss man sich dann irgendwo anstellen und in diesen Boxen drin guckt man dann entweder wie bei Fallout 4 zum Beispiel, wo ich mich ja sehr drauf freue, da habe ich mich dann echt mal angestellt. Und das Einzige, was sie gezeigt haben, war ein Video. Also es war wirklich total lächerlich, haben einfach ein Video gezeigt.
Und es war verdammt lang, ne?
Es war verdammt lang, es war verdammt laut. Also ich habe mir die ganze Zeit die Ohren zugehalten, weil das waren dann auch so schön die Ballerszenen und so. Nettes Spiel, Grafik fand ich ein bisschen lame, aber egal. Trotzdem, dafür stellt man sich dann an, dass man irgendwie ein Ding sieht, was man auch auf YouTube sehen kann.
Also eigentlich hast du ja von Fallout mehr gesehen, wenn du in Köln so ein bisschen umhergelaufen bist.
Genau, das stimmt.
Da war ja überall der Vault Boy, also das Maskottchen von Fallout 4. Das hat Bethesda an sich. Pip-Boy ist der am Arm sozusagen.
Ah, okay. Aber ist das nicht, die Figur sieht gleich aus.
Die Figur? Nee. Ich glaube, das ist der Vaultboy, bin mir ziemlich sicher. Wir können da ja nochmal einen Faktencheck hinterher machen.
Ja, genau.
Jedenfalls haben sie ziemlich viele Plakatwände zugekleistert und schon für Aufsehen erregt.
Und überall standen auf der Messe, ich habe an mehreren Stellen so lebensgroße Figuren von dem.
Und der ein oder andere Kollege hat sich ja auch fotografieren lassen.
Ja, das ist richtig.
Also das stimmt. Aber es ist natürlich nicht nur so, dass man die Spiele da anguckt, sondern oder beziehungsweise, dass nur Spiele gezeigt werden. Es finden ja auch Turniere statt. Hast du ja auch gesehen, ne? Die ESL ist vor Ort.
Retro-Bereich gab es, ne?
Retro-Bereich, Indie-Bereich. Retro-Bereich habe ich mir nicht angeguckt, aber ich habe mir den Indie-Bereich angeguckt. Ja. War allerdings ein bisschen enttäuscht dieses Jahr. Also im letzten und vorletzten Jahr waren die Indie-Bereiche viel größer, meines Wissens nach. Und dieses Jahr war es vielleicht vielleicht, naja, weiß ich nicht. Also es waren vielleicht so 30, 40, 50 Games, viele Mobile Games, ein paar interessante Titel, aber es war halt nicht so groß. Also wir hatten halt die Hoffnung, dass wir einige neue Early Access Titel da sehen. Das hielt sich in Grenzen.
Aber man muss auch, was ich auch irritierend fand, war, dass alle großen Messestände, alle großen Spiele waren halt Fortsetzungen. Ne? Das waren also die Blockbuster waren halt wirklich Call of Duty, Modern Warfare 3, glaube ich.
Star Wars,
genau. Und alles waren, also es war überhaupt nicht originell. Also ich meine, es gab irgendwie einen neuen Teil von FIFA, es gab einen neuen Teil von Need for Speed, es gab einen neuen Teil von Tomb Raider und so weiter und so fort. Und die netten, interessanten Sachen, die da musste man wirklich nach.
Ja, das stimmt. Also man muss natürlich immer bedenken, dass die Gamescom eine, ich würde sagen, zu 80% eine Consumer-Messe ist. Mhm. Und versetzt dich in die Zeit, wo du 15 Jahre alt warst oder so. Da fandest du das einfach geil, wenn das neue, Call of Duty oder was es auch damals gab, ne, als du so jung warst, rausgekommen ist.
Arthouse-Spiele
gespielt. Arthouse-Spiele, Arthouse 2.0, ne? Sowas. Aber da hat man natürlich noch die Begeisterung und die Gamescom, das sind ja wirklich nicht nur Spiele, sondern es ist ja auch das gemeinsam irgendwo sein, Cosplay. Viele Leute haben sich ja verkleidet. Selbst schon zum Pressetag hast du gesehen.
Ne? Was waren das für Journalisten?
Ja, als, das könnte man Leia in Frage stellen. Ne? Aber gut sahen sie aus, ne? Muss man ja sagen.
Gibt es auch noch Turniere und sowas?
Das es gibt ja auch ein paar noch Turniere. Ja. Und gerade im E-Sports-Bereich ist es eigentlich so, dass da jetzt gerade so ein kleiner Paradigmenwechsel stattfindet, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, es gab dieses Interview eines Counter-Strike-Spielers, der dann aus dem Herzen wahrscheinlich eher unbewusst gesprochen hat, ja, und wir nehmen ja alle Medikament XY für ADHS-Patienten, damit wir, ich weiß es gar nicht mehr, wie das Ding hieß, irgendwie anders, glaube ich, aber ist ja egal, also so aufmerksamkeitssteigernde Medikamente, und da ist die Branche natürlich etwas hellhörig geworden, weil bei diesen Turnieren geht es um richtig viel Knete. Zurzeit findet also in Seattle so ein Dota 2 Turnier statt, da geht es um 18 Millionen Dollar. Und wenn das eine Team dann gewinnt, was irgendwelche Drogen einschmeißt, ist das natürlich unschön.
Also Doping-Tests jetzt auch beim
Doping-Tests ab jetzt auch bei Computerspielen,
in der Tat. Aber das klingt schon ein bisschen lustig, ne, muss man sagen.
Na, lustig finde ich.
Also lustig, ja. Seltsam.
Aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber es ist eigentlich ist es relativ naheliegend bei diesen Spielen.
Ja, absolut.
Denke ich auch, ja klar. Okay.
Das stell dir mal vor, ich meine, du sitzt dann irgendwie 10 Stunden vor dem Rechner oder 8, ja, um zu trainieren. Und das machst du aber nicht nur heute und morgen, sondern am besten 4 Tage, 5 Tage die Woche, wenn es überhaupt reicht. Es sind schon große Stressmomente, glaube ich, denen man da ausgesetzt ist. Und dann kommt es ja noch dazu, dass wie im Leistungssport auch, du hast deine Sponsoren, wie Fatality oder so weiter. Also die Leute, die haben dann Firmen im Hintergrund, die wollen natürlich auch Hochleistung sehen. Dann wirst du hin und her gekarrt.
Aber auch nicht mit
Drogen. Hältst du das aus? Richtig, das wollen sie nicht, absolut. Aber die Leute, die dann unter diesem Druck stehen, ne, ist ja wie bei Rockstars, irgendwann sind die einfach nicht mehr Mensch, ohne irgendwelche Mittelchen, die sie sich einschmeißen. Und das ist, ja, wie gesagt, also das ist dieser Paradigmenwechsel im E-Sport-Bereich, dass man jetzt sagt, okay, wir gucken jetzt doch mal, was die so alle essen, ob es nur Orangensaft ist oder vielleicht eine andere Flüssigkeit.
Aber es gibt ja jetzt auch, wo wir gerade bei Drogen sind, es gibt ja jetzt sozusagen auch elektronisches LSD sozusagen, ja, dass man in fremde Welten abtauchen kann mit Virtual Reality. Das war ja schon ein Thema auch auf der Gamescom. Hast du auch den Eindruck gehabt? Oder?
Also, auf jeden Fall, auf der Gamescom, da hast du ja auch die Stände abgeklappert zusammen mit einem Kollegen Hartmut, war das ein Thema, wurde das gezeigt, aber auch schon auf der Game Developers Konferenz war das ein großes Thema. Ich muss ja dazu sagen, die Game Developers Konferenz findet halt Montag, Dienstag statt, also direkt vor der Gamescom, und die ist viel entspannter. Da sind halt wirklich dann, da ist wirklich nur Fachpersonal da, also Spieleentwickler, also und so. Da kostet halt so ein Ticket irgendwie 600 ein paar Dollar. Da ist, also sie sind viele als Nerd verkleidet, aber sie sind wahrscheinlich dauerhaft so verkleidet. Aber da ging es in der Tat, also VR war da ein großes Thema. Mhm. Sony war da, Valve war da. Das war eigentlich schon ganz interessant, was sie da so erzählt haben. Also Sony hat gesagt, naja, VR, super wichtig für uns. Die Morpheus soll ja auch nächstes Jahr, ne, Kino, irgendwann kommen.
Im ersten Halbjahr.
Aber, liebe Entwickler, macht die Welten, diese virtuellen Welten, ja nicht zu detailliert, weil das reißt die Spieler eher aus der Immersion. So, da gibt es natürlich zwei Punkte, ne? Auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, wenn ich jetzt wirklich den Anspruch habe, eine fotorealistische Welt zu entwickeln und in VR zu bringen, ne? Das klingt auf den ersten Blick super. Natürlich, wenn die Entwickler irgendwelche Algorithmen einbauen, das vielleicht die Physik nicht so ganz funktioniert, das reißt einen raus, ne? Ja, Stichwort Uncanny Valley. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn wir uns jetzt schon anschauen, was man für VR braucht, für eine Rechenleistung bzw. für eine Grafikleistung, also unter einer 300-Euro Grafikkarte musst du da eigentlich nicht anfangen, bei den aktuellen Prototypen. Ne? Die Auflösungen werden sich ja auch noch steigern und so weiter. Die PlayStation 4 hat eine Grafikleistung von der, naja, 120 bis 150 Euro Grafikkarte.
Genau.
Das heißt, was soll Sony bitte schön sagen? Ja. Die werden nicht sagen, hey, wenn die Morpheus rauskommt, ihr werdet hier in einer total geilen Welt umherwandern. Das können sie
ja, und
nicht.
Sie haben auch, die Hardware hat eine geringere Auflösung als die Konkurrenz. Also die beiden großen Dinger sind halt Oculus Rift und die Vive von HTC und Valve. Sony hat eine geringere Auflösung, hat auch ein paar andere Sachen, die nicht so gut sind wie bei der Konkurrenz. Und jetzt hat Sony, ich habe jetzt heute gelesen, dass Sony gesagt hat, Leute, es geht gar nicht um die Hardware. Die Hardware ist bei VR völlig irrelevant. Es geht nur um die Software. Und das klingt alle schon sehr...
Könnten jetzt böse Zungen behaupten, dass es vielleicht an der Leistung der PlayStation liegt.
Könnte man sagen. Ich meine, aber natürlich ist die Morpheus nicht schlecht. Ne? Nee. Also das ist schon eine ganz... Und es ist auch wirklich eine charmante Geschichte, dass man viele Leute... Also die PlayStation 4, was habe ich gelesen? Wie viele Millionen... haben die inzwischen Installed Base, also sind wirklich richtig, fand ich sehr beeindruckend.
Schnell nach oben dann.
Es haben also viele Leute eine PS4 und das ist einfach toll, dass man einfach seine Brille da anschließen kann, während man bei der Oculus Rift wirklich einen fetten Gaming-PC braucht. Und ich glaube, da müssen viele aufrüsten, um da wirklich die...
Ja.
Ich sehe das aber auch generell, glaube ich, gar nicht so ein Widerspruch, weil wir haben es auch bei, also auch bei den PC-Spielen und so, haben wir eine Entwicklung, wo natürlich ist der eine Bereich natürlich irgendwie ultra realistische Spiele zu machen und beim anderen ist es aber auch toll, irgendwie durch eine Comic-Welt zu hüpfen oder bei Little Big Planet oder so sieht es halt einfach so absurd witzig aus und anders. Und ich glaube, so wird es bei VR auch sein. Ich glaube, es wird tolle Möglichkeiten geben. Dann bin ich irgendwie in einer Simpsons-Folge oder so und da brauche ich das nicht. Aber natürlich will ich auch dieses krasse wie die Realität. Ich kann den Unterschied. Das wird beides kommen, aber das als Argument alleiniges zu nehmen.
Ich glaube, die Spieler erwarten beides. Natürlich, man muss jetzt nicht über Sony lachen, wenn sie das sagen. Also die haben das schon auch ernst gemeint. Also sie haben halt den Grund natürlich auch, dass die Leistung nicht so hoch ist, der PlayStation 4, aber sie haben auch ein bisschen recht. Hat ja Valve auch gesagt, die waren auch auf der GDC. Auch Valve hat gesagt, Vorsicht mit der Komplexität der Welten. Also denen geht es jetzt nicht um Texturen oder Umgebungsbeleuchtung, das kriegt man alles hin, aber wenn du wirklich versuchst, als Spieleentwickler das überkomplex zu machen, dann ist es wirklich, dann läuft man wirklich Gefahr, dass man, also erstmal gewöhnt man sich relativ schnell an die Grafik und dann, wenn irgendwie das Fass, was man umhaut, das springt dann auf einmal in die Luft und es soll nicht so sein, dann ist es natürlich wirklich die Gefahr, dass man rausgewissen wird.
Ich finde aber, was viel wichtiger ist, was halt auch wirklich stimmt, dass bei VR die Software wirklich extrem wichtig ist, weil inzwischen jeder festgestellt hat, dass man normale Blockbuster-Spiele sind ja meistens sowas wie Ego-Shooter, also Sachen aus First-Person-Perspektive, die kannst du in VR vergessen. Das kannst du nicht machen, weil dir übel wird. Also alleine, wenn du so eine Steuerung, so eine Gamepad-Steuerung hast, mit dem rechten Knüppel dich rumdrehst, wie klassische Gamepad-Steuerung, das machst du einmal, du drehst dich einmal mit diesem Knüppel um und dann... Möchtest du in
das
die
war,
Ecke
genau, das war auch so ein kurzes Thema, diese Motion Sickness, wie kriegt man die in den Griff und so, und genau was du jetzt gerade gesagt hast.
Und die Hersteller kommen immer an
mit Latenz für jedes Genre
und sonst was, und natürlich ist das auch alles wichtig, aber das Elementare ist, dass die Spiele für VR gebaut sind und du kannst nicht klassische Spiele nehmen und die einfach für VR umbauen, sondern du musst einfach mit neuen Sachen anfangen.
Und, da hast du doch dann das Grundproblem, dass du eigentlich dich in Spielen ja normalerweise bewegen willst.
Genau.
Und mit einer VR-Brille kannst du dich ja zunächst mal nicht bewegen, sondern nur umschauen.
Das ist, also Valve mit der Vive-Brille löst das ja damit, dass man sich wirklich, dass man rumlaufen kann. Man hat zwar die ganze Kabellage am Kopf, aber man kann auf, ich glaube, 25 Quadratmetern maximal, hast du zwei so Laser- Dinger, Lighthouse heißen diese Teile. Und dann kannst du dich da bewegen und du merkst, du läufst sozusagen die ganze Zeit in der Runde, aber die Software gaukelt dir halt vor, dass du in so einer riesen Welt unterwegs bist. Ne? Verstehst du?
Also
aber
ich stoß doch dann irgendwie
an der Wand an. Die Software weiß ja, wo die Wände sind. Das heißt, die Software ist natürlich relativ aufwendig.
Du stehst zum Beispiel bauen. auf einem Hochhaus oder bist auf irgendwas, wo halt einfach begrenzt ist, in einem Boxring oder so, da wo halt klar ist,
Nee, du kannst es viel komplexer machen. Du kannst es wirklich
nicht so
machen.
Nicht so komplex.
Nee. Aber du kannst es wirklich so machen, dass du durch einen Dungeon durchläufst und du in Wirklichkeit immer nur in so einem kleinen Kasten sozusagen in der Runde läufst. Aber du hast das Gefühl, dass du ewige Strecken zurücklegen.
Ich freue mich auf die ganzen YouTube-Videos und die ganzen Klagen, die kommen.
Nein, kriegst, weil der Leute gegen die Wand sofort laufen. So ein Drahtgitter eingeblendet, wenn du dich der Wand näherst.
Wenn die Software ordentlich funktioniert.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, 12 Quadratmeter ist das Minimum, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und das ist natürlich für so Münchner oder so schwierig, da noch einen eigenen Raum einzurichten, extra für diese VR-Geschichte.
Da habe ich gelesen, ne? da sagen die Leute dann, oh Mensch, kauft euch ein Klappbett, ne? Da wird schon irgendwie Platz sein. Oder für ein Auto habt ihr auch Platz, ne? Dann müsst ihr auch so. Und ich denke auch, dass das echt problematisch ist. Dass das eher so ein Freak-Ding ist.
Aber was du gesagt hast, du wolltest noch was sagen?
Nee, ich wollte eigentlich, meine Frage war noch so, weil es gab ja jetzt schon öfters mal so Überlegungen und Versuche irgendwie mit Kinect und so irgendwie so ein bisschen die Interaktion mit dem Rechner beim Spielen zu verändern. Und es ist ja nie so das Riesending gewesen. So, wenn ihr jetzt auf der Gamescom, vor allem auch auf der GDC wart, wie ist denn da die Branche? Also habt ihr das Gefühl, das ist jetzt für die so ein zusätzliches Ding, wo die spannend finden, Wachstumsmarkt, oder sagen die, das wird Gaming sein?
Du, da kann ich total konkret was zu sagen.
Ich auch. Ja, okay. Nee, mach.
Also die Oculus-Demo, wenn du dir die Oculus anguckst auf der Gamescom, dann gibt es zwei unterschiedliche Demos. Das eine ist die klassische Demo mit der normalen Consumer-Version der Oculus. Und du hast Spiele, die du ganz normal mit dem Gamepad steuerst. Das sind also die ersten Spiele, die rauskommen. Und ich muss sagen, ich fand es alles relativ langweilig. Also es waren auch so Jump'n'Runs, wo man zum Beispiel aus der dritten Person, Third-Person-Perspektive da so drauf geguckt hat und dann ist da halt deine Spielfigur langgelaufen und du hast so aus so Gott-Perspektive da so drauf geguckt und die Kamera hat sich automatisch bewegt und da hast du dich gefragt, warum soll ich denn das in VR spielen? Das ist ja irgendwie, das funktioniert auch mit 2D-Monitoren genauso gut. Also VR ist ja irgendwo drin sein und nicht irgendwie drauf gucken. Also das fand ich alles relativ unspektakulär. Aber es gab auch noch eine zweite Demo, wo Oculus gesagt hat, so, das ist dann jetzt auch die Zukunft. Und die haben ja diesen Touch-Controller. Das sind so zwei so Ringe, die man in die Hand nimmt. Setzt die Brille auf, hast diese beiden Teile in der Hand und auf einmal sind deine Hände da. Das hast du sonst in der VR nicht. Also, du hast wirklich genau an der Stelle, wo dein Körper meldet, hier ist deine Hand, ist die Hand auch wirklich in der Virtual Reality. Ne? Also das heißt, du kannst auch alle Finger bewegen, kannst so machen oder Fistbump oder
Victory-Zeichen. Oder Ackermann-Zeichen.
Genau, ja, das geht alles. Und auch wenn du so machst, dann stoßen in dem Moment, wo deine Finger in der VR zusammenkommen, stoßen die auch in der echten Welt zusammen. So genau ist das. Und ich habe gedacht, ja gut, ist ganz cool. Aber wie cool das ist, das muss man echt ausprobiert haben. Die haben dann so eine Demo gehabt, wo man an so einem Tisch steht, wo überall so Zeug drauf lag. Also Lego-Klötze, irgendwelche Bauklötze, Gartenzwerge, eine Zwille, alles so ein Kram. Und ich habe dann natürlich sofort angefangen, oh ja, und habe da mit den Bauklötzen rumgeworfen, weil du wirklich die Sachen so aufnehmen kannst. Und du hast sogar so eine kleine haptische, da ist ein kleiner Motor so drin.
Feedback,
das
heißt, ne?
Haptisches Feedback. Genau, so ein bisschen, also das ist nicht so, wie sich das wirklich anfühlt, aber zumindest hat man ein bisschen Feedback. Und das Krasse war, dass dieser Typ, der mir die Brille aufgesetzt hatte, der Operator, der kam dann auf einmal in diesen Raum virtuell rein als so grauer Avatar und hat dann so mit mir gesprochen. Ne? Also die haben ja auch ein sehr gutes Audiosystem, die neue Oculus-Brille, da sind die Kopfhörer ja eingebaut. Und dann kam er an und sagte, hey, guten Tag und komm, ich zeig dir das jetzt mal ein bisschen. Hier, nimm mal die Knarre und gib mir so wirklich, nimmt von seiner Seite des Tisches diese Knarre und gib mir die so und ich nehme die Knarre. Und hat er dann rumgemacht und meinte, du kannst doch ruhig auf mich schießen, das ist ja VR, ne?
Da darf die Immersion nicht zu groß sein.
Und dann haben wir da rumgespielt, irgendwann gibt er mir einen Tischtennisschläger und dann haben wir da in der VR Tischtennis gespielt. Das hat sich einfach so wahnsinnig echt angefühlt. Und dieses Spiel war ja sozusagen nur interagiere mit Objekten. Es hatte überhaupt keinen, es war eigentlich gar kein Spiel,
wenig
aber
komplex.
Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Also das hat Hartmut auch gesagt, der hat die Demo auch ausprobiert und Hartmut ist sehr kritisch, würde ich mal sagen, was Spiele angeht. Und er sagt auch, ja super, also macht einen Heiden Spaß.
Und vor allem meine Frage überhaupt nicht beantwortet.
Die beantworte ich jetzt.
Doch, jetzt kommt es. Also das
3 Minuten.
Du merkst VR. Das ist halt das Problem, dass damit müssten die neuen Spiele gemacht werden, mit diesen Eingabemethoden. Aber die Hersteller können nicht ein großes Blockbuster-Spiel entwickeln, wo sie sagen, okay, wir gehen jetzt voll auf VR und wir gehen voll auf alternative Steuermöglichkeiten. Deswegen müssen sie den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und das ist halt Gamepad und 2D-Monitor.
Ich habe noch eine Frage zu diesen Eingabedingern.
Darf ich kurz noch die Frage beantworten? Okay. Ganz schnell. Das liegt mir auf der Zunge.
Martin, ja.
Also das war, Dankeschön. Das, was Kino gesagt hat, kann ich unterstreichen. Das sehe ich auch so. Aber man muss auch ganz vorsichtig sein. Wir berichten und andere Medienhäuser berichten da wirklich gut drüber. Das ist eine sehr interessante Technologie. Viele Leute haben großes Interesse daran. Das heißt aber jetzt nicht, dass sich VR sofort durchsetzen wird. Aus meiner, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Weil es gibt halt verschiedene Faktoren. A, werden die Brillen noch relativ teuer für viele sein. Ne? Also du brauchst irgendwie, ich weiß nicht, du weißt es vielleicht besser, also ab 300 Euro schätze ich mal.
Nee, also die haben, keiner der Hersteller hat Preise
gesagt. Also setz nur meine persönliche Einschätzung. Also 300 Euro wirst du wahrscheinlich für so ein Ding ausgeben müssen. Dann brauchst du natürlich noch einen relativ schnellen Rechner dafür, ne? Wenn du Oculus und so weiter nutzen willst. Das ist also erstmal etwas, wo die Leute erstmal Geld hinblättern müssen. Für etwas, was sie sich, wie du eigentlich erzählt hast, gar nicht so richtig vorstellen können, wie es eigentlich wirkt. Ja, ne? Das ist ja nicht so, dass jeder irgendwie einen Freund oder einen Ehemann hat, der bei CT arbeitet. Wo kannst du das ausprobieren? Mal auf der Gamescom, dann stehst du 5 Stunden. Also wie viele Leute können das ausprobieren?
Ja, genau.
Dann was du gesagt hast mit der Zielgruppe. Das ist das nächste Problem. Das werden ja jetzt nicht irgendwie Millionen Leute sein, die so eine Brille erstmal haben. Das heißt, für die Hersteller ist es schwierig zu sagen, ich investiere jetzt X Millionen Dollar. Das können also nur Hersteller machen, die Geld haben wie Heu, wie Valve. Also Valve, die sitzen auf einem riesen Geldberg in Bellevue, nahe Seattle, und überlegen sich, was können wir daraus machen. Bei denen würde ich tatsächlich die Chance sehen, dass sie eine Killer-App, ein Killerspiel dafür entwickeln, so eine Art Rebel Assault für VR.
Ja. Also Rebel Assault könnte, zur Erklärung, das war ja das Spiel, was die CD-ROM
94 oder so.
Ne? Durchbruch.
Aber die Hersteller, selbst AMD und Nvidia, die ja da sehr drauf hoffen, weil das natürlich den GPU-Absatz ankurbelt und die Entwicklung beschleunigt. Selbst die sagen, 2-3 Jahre müssen wir schon noch warten.
Also wir können wirklich nicht erwarten, dass das so wird wie das iPhone, ne? Was in den Markt gedrückt wird und auf einmal wollen es alle haben und wir haben millionenfache Absatzzahlen. Nee. Auf gar keinen Fall.
Und so sehen es auch die Hersteller, weil das ist halt die Frage. So, ne, Microsoft hat irgendwann gesagt, so Tablets und Mobile wird total groß, also machen wir das Startmenü anders, wir versuchen alles zu verändern. So.
Ja, richtig,
aber das seht ihr nicht so, dass Sony, also vor allem also Microsoft und Sony werden es ja für mich auch mit den Konsolen und alles. Das ist jetzt nicht so, dass die sagen, das ist jetzt die Zukunft und wir schmeißen jetzt alle unsere Ressourcen da drauf.
Es ist sondern eine es ist Zukunft,
eine Ecke.
Okay,
das damals ist die
war ja Microsoft Diskussion. Macht ja gar nicht VR, die haben ja mit
HoloLens.
Genau, die machen ja Augmented Reality.
Waren die da?
Nee.
Die sehen das auch nicht so als Spiele-Ding, ne? Kann es sein?
Ja, für nee, sehen sie nicht. Also die haben ihre Minecraft-Demo, aber es ist eher für... Okay.
Das ist ja auch interessant, ne?
Ja. Aber wie gesagt, die waren nicht.
Also zum Beispiel, ich habe mit AMD geredet, die ja Grafikchips herstellen und deren Hardware auch in der PlayStation 4 und Xbox One steckt. Die haben eine sehr langfristige Vision, dass VR dann angekommen ist, wenn auf jedem Auge eine Auflösung von 16K dargestellt wird. So, wie viel haben wir jetzt Kino irgendwie pro Auge? Wie viel K? 1, irgendwas, ne?
Ja, wenig.
Also jedenfalls viel nicht viel. Und wenn man sich jetzt überlegt, also 4K wären 8 Millionen Pixel, 5K sind 15 Millionen Pixel, da könnt ihr euch mal überlegen, wie viel Millionen Pixel 16K pro Auge sind. Das ist also noch lange hin. Ich habe gefragt, wann stellt ihr euch denn vor, wann das so ist? Und dann meinten die, Raja Koduri, das ist also ein großer Chef bei AMD, der Grafiksparte, will es noch erleben. Und der ist irgendwie, ich weiß nicht, 50. Allerdings ist das auch ein Visionär, also da kann man drüber lachen. Der hat halt viele, viele Entwicklungen vorangetrieben, war bei Apple, hat sich bei dem unter anderem um Metal gekümmert. Also das ist wirklich einer, auf dessen Board man achten sollte. Metal-Fetischist. Ja. Aber also die haben wirklich da eine klare Roadmap und sagen, da geht's hin.
Ah ja, okay. Ja, würde ich unterschreiben. Also ich meine, das ist ja natürlich auch das Problem bei den Virtual Reality-Brillen, dass wir jetzt schon wissen, dass wenn die Oculus auf den Markt kommt, dann wird wahrscheinlich ein halbes Jahr später wird eine verbesserte auf den Markt
kommen. Wie immer, kommen. Ne? Wie und mit jeder Technik.
Naja, ich finde, das geht ja immer so, das geht am Anfang, geht das immer ganz schnell mit den Verbesserungsschritten und irgendwann flacht das so ab. Ich finde, das haben wir jetzt ein bisschen bei den Digitalkameras zum Beispiel. Da passiert nicht mehr so richtig
viel. Das hat ja auch relativ lange gedauert. Die Entwicklung war also wirklich
Das ging schnell, erst mit riesengroßen Schritten und dann flachte sich das ab.
Richtig.
Und so war das mit den Smartphones ja auch. Also die ersten Iterationen oder die ersten Generationssprünge bei den Smartphones waren ja extrem krass. Und jetzt
nicht. Also absolut, richtig. Und das ist nicht nur mit der Hardware so, sondern auch der Software. Wir haben jetzt lange, lange drüber geredet, nur ganz kurz, es war ja auch, waren neue Schnittstellen das Thema, also DirectX 12 und Vulkan. Und wir haben ja am 29. Juli die Markteinführung von Windows 10 erlebt, wo DirectX 12, diese 3D-Schnittstelle, exklusiv drin ist. Und viele Spieler denken jetzt, oh meine Güte, brauche ich unbedingt und bald kommen die Spiele raus. Und da hat sich ein AMD-Ingenieur auf der Game Developers-Konferenz auch ganz klar geäußert, ist eigentlich eine Binsenweisheit, es wird nur ungefähr 2 Spielegenerationen dauern, bis sich das durchgesetzt hat. Es könnte einen Tick schneller gehen als damals zu DirectX 11, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass Microsoft Windows 10 ja jetzt schon ziemlich in den Markt drückt. Jeder kriegt ein Update for free oder fast jeder. Da ist die Installationsbasis natürlich schneller groß. Ja, aber die haben da auch gesagt, also ganz ruhig, es gibt viele, viele Verbesserungen, auch für VR mit Latenzgeschichten, für Multi-GPU-Sachen, dass man auf jeden Auge eine GPU berechnen lassen kann. Bis jetzt funktioniert das alles nur mit Treiber-Hacks, also DirectX 11 ist dafür gar nicht ausgelegt. Aber ohne jetzt noch mehr ins Detail gehen zu wollen, das dauert alles seine Zeit, ja, wie es halt immer in unserer eigentlich schnelllebigen Industrie ist.
Das ist wahrscheinlich richtig. Aber vielen Dank, Martin, das war sehr interessant, aber jetzt muss ich mal überleiten. Jetzt fällt mir die Überleitung nicht mal ein. Ach so, genau. Du hast dich mit Smartphones beschäftigt, auf denen man überhaupt nicht spielt.
Ja,
Juhu, das ist spannend.
Fast so. Also
oder du kannst auf der Konsole spielen.
Ich kann auf der Konsole spielen, was aber wirklich, also nicht Konsole im Sinne von Spielkonsole ist. Es gibt tatsächlich auch ein paar Spiele, nämlich wir gucken mal auf das Handy drauf.
Hast du jetzt überhaupt schon gesagt, was das ist?
Nee, habe ich natürlich nicht.
Was ist denn das eigentlich? Am Anfang gesagt.
Also, es geht um Ubuntu-Smartphones. Wir haben hier ein Ubuntu-Smartphone von BQ, ist ein spanischer Hersteller, und wir haben und die hatten schon vor einem, ich glaube, halben Jahr oder so ein Gerät rausgebracht, jetzt nochmal ein neues, und Meizu geschrieben, chinesischer Hersteller, hat auch ein Gerät auf den Markt gebracht, und es war für uns nochmal ein Anlass, uns die nochmal genauer anzugucken, auch wirklich so einen typischen CT-Test von der Hardware auch zu machen, nicht nur von der Software, und um uns die anzugucken, weil wir finden natürlich neuer Betriebssystem auf dem Markt, mobiles Betriebssystem ist ja erstmal spannend, und wir hatten so das Gefühl beim ersten Gerät, dass das alles noch sehr ruckelig, sehr buggy ist.
Ich finde aber auch, das ist aber auch nicht so
smooth, nee, oder? Und eins der Ergebnisse des Tests vorwegzunehmen, leider ist es immer noch buggy. Und
also
vor allem
für die Leute, die uns nur zuhören, also wir sehen jetzt gerade hier den App-Drawer sozusagen. Und wenn man da so mit dem Finger scrollt, das...
Also es geht jetzt noch relativ gut. Also das
geht
noch teilweise noch schlimmer, ja.
Also der Unterschied zu den ersten Geräten ist, dass das jetzt eine bessere Hardware hat,
Das oder? Hat eigentlich eine bessere Hardware. Und vor allem das Meizu, das ich jetzt nicht da habe, da ist ein Octa-Core drin. Da ist, ich glaube, 2 GB RAM und so. Also das ist eigentlich Hardware, wo echt... Und wo auch wenn... Das gibt es auch mit Android oder mit so einer Android... Version sozusagen, und da läuft das alles total flüssig und gut, und das ist halt ein Problem leider tatsächlich doch, dass obwohl die Hardware sehr viel besser ist, die Software doch ganz schön bremst, immer noch leider, und das siehst du an vielen Stellen, das siehst du zum Beispiel auch an der Kamera, die Kamera kann eigentlich 4K-Videos, geht bei Ubuntu aber nicht, die Kamera hat bei dem Meizu, die Kameras haben zum Teil von der Auflösung mehr Möglichkeiten, sind bei Ubuntu aufgrund der Software eingeschränkt. Also wir hatten auch das Gefühl, die Qualität der Fotos, wir hatten ein Vergleichsgerät mit Android auch da, von dem BQ auch. Und also die Software ist einfach leider nicht so weit, wie es ein Android oder ein iOS ist. Und dadurch bringt einem die mehr Hardware. Das war so ein bisschen auch die Überlegung des Tests, bringt einem eigentlich nicht so viel.
Aber
die
was Laufzeit bringt einem denn jetzt Ubuntu?
Genau,
also so. Für wen ist das gemacht sozusagen?
Ein Beispiel wollte ich noch sagen. Zum Beispiel auch in den Geräten sind gute Gyrosensoren drin, aber es gibt halt nicht die Software dafür, um
also Virtual
Reality sozusagen und so zu machen. Ja, oder auch generell die Cardboard-App oder
so.
Meinst was.
Du, ja.
Ne? Also du bist halt dadurch leider immer noch eingeschränkt. Warum ist es trotzdem spannend? Erstmal finden wir natürlich generell die Vielfalt ganz gut, und es ist natürlich ein interessantes Betriebssystem, das Ubuntu. Es versucht, ihr Desktop-Betriebssystem so als Idee eben auch auf Geräte zu machen.
Aber als Idee, ne? Also ich finde, das hat jetzt mit dem Desktop Ubuntu wenig zu tun. Das
sieht
eher aus
wie
Android, auch hier mit diesem, wie nennt sich denn das, mit der Status, mit dieser oben Statusleiste, die man so runterziehen kann.
Swipe irgendwas.
Ja. Ne? Naja, es geht halt auch sehr viel darum, dass du übergreifend programmieren auch kannst, dass du halt deine Apps machen kannst. Du hast im Prinzip hier, das hast du ja schon angedeutet mit dem Terminal, du kannst hier im Prinzip das sieht natürlich auf dem Handy immer total witzig aus, ja, wenn du hier so ein Terminal hast, aber du kannst hier im Prinzip ganz ähnlich wie an deinem Rechner Pakete auch installieren, sofern die halt mit dem Desktop hier, mit dem Unity Qt-basierten Desktop hier irgendwie auch funktionieren, kannst du die hier einfach installieren, wie auf deinem Ubuntu-Desktop. Und du hast natürlich irgendwie, das ist natürlich schon super charmant, aber es funktioniert halt alles leider
Oh, aber dieser Sidebar, den du gerade eingeblendet genau. hast, der sieht ja, das sieht ja tatsächlich genau. ein bisschen so aus wie auf dem Desktop, ne?
Ja. Bei Ubuntu. So, und das funktioniert leider alles immer noch nicht so gut. Also das eigentlich ist da ein unheimlich großes Potenzial, ein unheimlich großes Versprechen, aber die kriegen es leider, kriegt Ubuntu da nicht hin, das so weit hinzukriegen, dass man wirklich sagt, und das ist gut genug, damit man in Kauf nimmt, dass zum Beispiel noch nicht so viele Apps gibt, dass manche Sachen noch nicht so super funktionieren. Aber es ist leider auf so einem Level, dass ich eigentlich fast keinem empfehlen kann, sich das wirklich zu kaufen, um als normales Gerät zu benutzen.
Also was mich interessiert, wenn du das schon so sagst, wie ist denn das mit dem Datenschutz? Also wenn ich jetzt ein iPhone oder ein Android habe oder meinetwegen jetzt Windows Phone, wenn Windows 10 draufkommt, jetzt viele Leute sagen, oh, jetzt muss ich das abstellen und das abstellen und das abstellen und am Ende fühle ich mich irgendwie hilflos. Ist das vielleicht bei diesen Ubuntu-Phones besser?
Nee, grundsätzlich kann man das leider auch nicht sagen, weil es einfach das Problem ist, dass auch hier an den Stellen das haben wir auch zum Beispiel bei Yola gesehen, ist auch nochmal ein anderes, Sailfish OS, auch nochmal ein anderes Betriebssystem. Die haben dieses, die wollen das schon gerne, aber das bedeutet halt auch sehr viel Aufwand beim Programmieren, Berechtigungen zu setzen, die Apps so zu, funktionieren zu lassen, dass man eben auch gewisse Einschränkungen machen kann. Was du auf jeden Fall hast, ist, ich glaube, man kann das so guten Gewissens sagen, dass wenn du den Source Code dir angucken willst von dem mobilen Betriebssystem, kannst du bei Ubuntu ist am meisten offen und ist am meisten auch ohne nicht kommerziell, nicht closed. Das ist wirklich nochmal ein Stückchen mehr als bei Android auf jeden Fall. Und ich glaube, selbst auch bei Yola.
Die Apps haben diese ganzen Werbenetzwerke ja auch nicht. Ich meine, wir haben das doch bei Android untersucht, dass da Apps gibt, die mit wie viel
Werbenetzwerken. Ja, das ist allerdings natürlich alles so ein Nachteil, oder das kommt aus dem Nachteil heraus, dass diese.
Weil es nicht populär ist. Dass
es noch nicht so fortgeschritten ist. Na, genau, das ist natürlich die eine Sache. Und die Apps können auch viel weniger. Also die Apps sind. Die meisten, du hast einen Store, du musst dich auch für den Store anmelden, du musst natürlich auch irgendwo, bist du trackbar für an irgendeiner Stelle, aber zum Beispiel die Apps, die sind alle, das meiste, was es gibt im Store ist momentan, ist eigentlich so HTML5-basierte Web-Clients, die du halt auf dem Handy fest installierst. Aber eigentlich ist es nicht mehr als eine abgegradete Browser-Webseite. So. Und die können natürlich auf viel weniger zugreifen. Das hat
läuft auch sehr gut, ne?
Ja, also das ist dauernd. Eins der großen Probleme ist tatsächlich. Also
man sieht hier nur einen weißen Bildschirm.
Genau. Das ist eins der großen Probleme. Gut, der ist jetzt rausgeflogen aus dem Netz, aber das ist auch ein Problem, das wir gesehen haben, dass ja gerade, was diese ganzen Funktechniken angeht, dass da die Software immer noch, du gehst aus einem WLAN raus, gehst raus, hast deine SIM-Karte drin, UMTS, das wechseln, dann spinnt er wieder und so. Also der hat ganz viele so kleine Bugs, also die es leider sehr erschweren.
Ja. Ich meine, das muss man aber dem Betriebssystem, glaube ich, auch zugestehen. Ne? Das ist hat
ja
bei weitem nicht die Reife von.
Das hätte ich hätte dir zugestimmt von einem halben Jahr oder von einem Dreivierteljahr. Oder ich meine, die versuchen das seit 2013. Aber jetzt ist die zweite Iteration der Geräte und ich glaube halt, wenn Ubuntu es nicht hinkriegt, da ein bisschen besser das zu machen, ein bisschen mehr zu machen, oder vielleicht auch die Hersteller mit gemeinsam, da mehr zu machen, dann wird das leider nicht funktionieren. Und gerade diese Entwicklung, die hatten jetzt noch mal ein halbes Jahr, seit wir das letzte Mal getestet haben und wo wir gesagt haben, das und das und das und das geht nicht. Und seit dem halben Jahr hat sich aus unserer Sicht fast nichts getan. Das ist schade.
Ja, vor allen Dingen, also ihr sprecht ja schon die wichtigen Sachen an. Wenn ich jetzt mal ins Unwichtige gehe, das Scrolling. Das ist ja nun keine Raketenwissenschaft, so ein Scrolling flüssig hinzukriegen. Für mich wäre dieses
Telefon. War aber früher bei Android, in den ersten Versionen von Android, haben die iOS-Leute auch immer bei Android gelacht. Oh, guck mal, wie das
geht. Ja, guckt. Aber die Entwicklerversion gedauert. Das stimmt, aber die Entwickler müssen das heutzutage einfach hinkriegen. Das ist keine Raketenwissenschaft, so ein Scrolling irgendwie flüssig zu machen. Also ich sage nur aus der Sicht vielleicht von Leuten, die sich gar nicht großartig dafür interessieren, sondern einfach nur eine flüssige, ein schönes Look and Feel haben wollen, das geht einfach nicht. Nee. Das ist einfach 2012 also, oder so.
Für mich ist es die Frage, ich benutze Ubuntu auf dem Desktop. Habe ich vielleicht irgendwie einen Vorteil, dass das dann gut verzahnt ist oder so? Also wäre das was vielleicht eine Zukunftsperspektive wäre für Ubuntu-Nutzer?
Ich glaube, es wäre eine Zukunftsperspektive, aber momentan ist die Verzahnung auch sehr eingeschränkt. Ich meine, du kannst dein Terminal aufrufen und ähnliche Sachen machen wie auf deinem Desktop. Du hast die Chance, dass deine Apps grundsätzlich zumindest je nachdem, die Oberfläche muss natürlich im Zweifel angepasst werden. Wenn du eine UI hast, dann muss die natürlich mit der UI hier von dem Gerät, das muss funktionieren, aber im Prinzip hast du erstmal die Chance, dass das alles auf einer Base erstmal so starten kann.
Du kannst dann Apps-Ansatz.
Genau, sowas, da ist die Chance, aber momentan ist es halt relativ eingeschränkt. Man muss auch dazu sagen, da hat Ubuntu auch dieselben Schwierigkeiten, an die andere Betriebssystementwickler stoßen. Zum Beispiel ist es hier so, wenn du hier Pakete installieren willst, das Image ist eigentlich erstmal read-only. Du kannst das so einstellen, so verändern über deinen Rechner, dass du dann auch wie am Rechner Pakete und alles mögliche installieren kannst. Dann gehen aber Over-the-Air-Updates erstmal wieder nicht mehr, weil du dann halt wieder was veränderst an der Stelle, wo das ganze Betriebssystem, also wo die müssen auf der einen Seite versuchen, ein bisschen abzusperren, dass eben die Sachen, die du bei dem Betriebssystem willst, alles ist einfach, alles funktioniert, du kannst OTA machen, du kannst dem Nutzer viel abnehmen.
Ist ja gut,
ne? Und oder du gibst dem Nutzer so viel wie möglich Eingriffsmöglichkeiten. Also diesen Widerspruch, der ist, haben sie auch noch nicht optimal hingekriegt, aber da ist schon so ein Versprechen drin, dass du irgendwann als Ubuntu-Nutzer, als jemand, der halt gerne ein bisschen bastelt, vielleicht irgendwie ein Skript mal schnell auf seinem Handy laufen lassen will oder so, ne? Irgendwie so die Denke, die er an seinem Rechner hat, ich möchte ein Backup machen, dann mache ich das jetzt so wie an meinem Rechner, ne? Das Versprechen hat das Gerät, aber momentan fehlt noch zu viel, leider, finde ich.
Ja, am gut. Besten, man schreibt sein eigenes Betriebssystem.
Apropos Betriebssysteme.
Das war eine Flanke, oder?
Johnny, ihr habt hier für die CT hier unten zwei Titel Crashkurs Programmieren gemacht. In 22 Zeilen zum Ziel steht da oben drüber. Das klingt ja sehr ambitioniert. Und,
ja, funktioniert aber.
Aber in welcher? Also ich muss sagen, dass ich früher habe ich mal in Basic und Turbo Pascal programmiert und ein bisschen habe ich mal in Perl gemacht, aber sonst bin ich da seit Jahren komplett raus. Was würdest du denn empfehlen, wenn man mit dem Programmieren anfangen will? In welcher Sprache?
Also wir haben uns ganz bewusst für Python entschieden, weil Python kann sehr viele Dinge und Python ist auch der Grund, warum das in 22 Zeilen geht. Also wir machen da so einen Passwortgenerator.
Also das ist das Projekt, was ihr, das Demo-Projekt sozusagen, was ihr da in
dem... Genau, also eigentlich ist das eine Artikelstrecke, wo es erstmal so eine kleine Beratung gibt über welche Programmiersprachen nimmt man heute für was. Dann gibt es so einen Crashkurs, wo wir halt versucht haben, was Reales zu machen, dass du halt nicht nur so ein Hallo-Welt-Programm machst, wo du sagst, okay, ich kann jetzt was ausgeben, aber was mache ich damit? Sondern wir haben gesagt, okay, es soll irgendwie nutzbar sein und trotzdem für Anfänger zu programmieren sein.
Und das Projekt hat 22 Zeilen?
Das hat 22 Zeilen. Cool. Und das ist auch, das ist mit unseren Security-Leuten abgeklärt. Die haben gesagt, das geht in Ordnung, was ihr da macht. Das sind sichere Passwörter, die da generiert werden.
Ah ja, okay. Das heißt, ich starte ein Programm und dann kann ich da irgendwelche Vorgaben machen, weil es gibt ja Webseiten oder irgendwelche, es gibt ja Passwörter, da gibt's ja, die müssen dann 8 Zeilen Zeichen lang sein, die müssen mindestens ein Sonderzeichen oder so. Kann man sowas vorgeben da in eurem?
Ja, im Prinzip schon. Also man muss so ein bisschen, also das lernt man ja dann auch programmieren, deswegen muss man da also dann den Quellcode unter Umständen anpassen, wenn man halt jetzt wirklich besondere Bedingungen braucht. Aber der hat auch Standardeinstellungen, die für die meisten Webseiten ganz gut sind. Mhm. Und die Idee bei diesem Passwortgenerator ist halt einfach, dass du dir ein Masterpasswort merkst. Das gibst du auch nie irgendwo auf einer Webseite ein, sondern du gibst immer nur in dieses Programm dein Masterpasswort und die Domain von der Webseite ein, also was weiß ich, eBay oder so. Und anschließend generiert dir das Programm irgendein sicheres Passwort. Das hat dann standardmäßig erstmal 10 Zeichen mit Zahlen und Sonderzeichen, also ist schon ein ziemlich sicheres Passwort.
Aber es geht ja jetzt auch gar nicht um das Programm, was ihr schreibt, sondern es geht richtig spannend, ist ja, es geht ja um Programmieren lernen. Ne? Das ist ja, und bedeutet, du sagst, ihr macht Python. Läuft das auf allen Plattformen oder wie kann ich mir das auch als App kompilieren oder wie?
Ja, also keine Ahnung, vielleicht auf dem Ubuntu-Phone. Ja, auf Android oder iOS jetzt wohl eher nicht, weil da kann man, soweit ich weiß, kein Python installieren, aber du kannst zumindest mal auf den ganzen Desktop-Betriebssystemen.
Also auf allen drei, auf den drei.
Genau, und da läuft auch überall der gleiche Code. Auf Windows und Mac muss man Python üblicherweise noch installieren, was aber gibt es halt die Installationspakete für. Und bei Linux ist das einfach schon dabei.
Und ich muss sagen, ich sehe Python eigentlich zum ersten Mal, muss ich zugeben. Also mir geht's wie Kino. Ich habe früher mit Turbo Pascal rumjongliert und habe mich mal ein paar Wochen an C-Sharp gewagt.
Und du hast Wer wird Millionär programmiert, hast du
gerade erzählt. Ich habe damals in der, ja, im Informatikkurs Wer wird Millionär programmiert. Einen schönen Gruß an Herrn Jeckel. aber was ich sagen wollte, also ich kann das jetzt lesen. Also ich würde mal sagen, 90% kapiere ich auch von diesem Code.
Ja, also halt doch mal in die Kamera.
Obwohl ich nie mit Python... Ich habe schon mal, aber ich mach's nochmal.
Achso, sorry.
Eigentlich egal mit welcher Programmiersprache man angefangen hat, man kann auf jeden Fall mit diesem Einstiegsartikel sozusagen seine bestehenden Fähigkeiten auffrischen, beziehungsweise mal dann sozusagen seine Pascal-Kenntnisse in Python übertragen.
Mhm. Und würdest du sagen, dass Python eine Sprache ist, die, wie soll ich sagen, sehr elegant und universell ist, dass es ganz gut ist, wenn man damit anfängt, weil man dann sozusagen die Grundlagen gut lernt und die auf andere Sachen übertragen kann?
Also Python ist nicht die ultimative Programmiersprache, weil sie ist nicht so schnell. Mhm. Also wenn du irgendwie ein Spiel programmieren willst oder so, ist Python normalerweise nicht das Richtige. Aber zum Einstieg ist es super, weil du halt mit wenig Code auskommst. Der Code ist zwangsläufig ganz gut formatiert, weil du Einrückungen benutzt, um Blöcke zu bilden. Und das ist irgendwie von der Syntax her und so ist es eigentlich relativ naheliegend. Also wer schon was kennt, findet sich schnell zurecht. Und auch für Neueinsteiger sind also wirklich wenige Schlüsselwörter, die man wirklich lernen muss. Und es ist wirklich, es sind durchgängige Konzepte. Also es gibt ja so ein paar Programmiersprachen, wo halt dann über die Jahre immer wieder was draufgesetzt wurde und erweitert und so. Und deswegen sind die heute so ein bisschen inkonsequent. Und bei Python wurde mit Version 3, die wir hier benutzen, wurde irgendwie sozusagen der ganze alte Ballast nochmal weggeschmissen und gesagt, was würden wir tun, wenn wir ganz neu anfangen? Und deswegen ist das wirklich sehr stringent durchdacht. Und man kommt halt eigentlich damit sehr schnell zum Ziel. Also ich würde sagen, Python ist eine sehr gute Sprache zum Rapid Prototyping. Also wenn du mal schnell was schreiben willst und sagst, ist jetzt nicht so schlimm, wenn es ein bisschen mehr Ressourcen braucht als unbedingt notwendig.
Was ist eigentlich mit Basic? Hat man früher nicht sowas mit Basic gemacht? Es kommt mir total out vor.
Also ich glaube, das ersetzt das.
Genau, ich wollte gerade sagen, wenn ihr heute eure Kurse dann nebenher machen würdet, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass Python die Sprache ist. Weil, also mir geht es ähnlich wie ihr. Ich bin kein Informatiker. Ich habe das halt immer, ich bin so ein Script-Kiddy, was Programmieren angeht. Ne? Ich brauche immer mal wieder ein bisschen und ich habe eine Zeit lang viel mit PHP und so auch gemacht. Aber ich habe immer auf so einem Niveau, wo ich mich schwer tue, eine bestimmte Hürde zu übersteigen, ja, wo es dann wirklich in die komplexeren Sachen geht. Ne? Ich kriege es hin, irgendwie ein Frontend irgendwie mir zu basteln für irgendwas oder ein kleines Programm, ein kleines Spielchen oder sowas wie hier. Aber sobald es komplexer wird, dann steige ich aus. Und ich habe zum Beispiel das Problem, dadurch, dass ich mobiler bei uns bin, denke mir immer, ich muss ja Java nochmal richtig ordentlich lernen. Und ich habe Python und Java.
Das bringt dir aber doch für iOS auch nicht so viel.
Nee, oder? Aber für Android zum Beispiel ist es halt einfach eine gute Grundlage. Und generell ist Java ja auch so eine Allerweltsprache, die im Prinzip auch auf jeder Plattform läuft und so. Aber ich merke halt, ich habe mir in beiden so ein kleines Grundverständnis jetzt. Und bei Java finde ich es manchmal ganz schön elegant, welche Sachen man machen kann und manchmal total. Da könnte ich mich so aufregen. Und ich finde, bei Python ist einfach klar, da ist diese Konvertierung von was ich denke und wie ich das sagen würde, zu dem, was dann als Code steht, die ist, glaube ich, einfach sehr gering. Der Code ist sehr ähnlich zu dem, wie ich das mir im Kopf denken würde, so, weil die Wörter auch ziemlich klar mit definieren, mit Schleifen und so. Du hast diese ganzen Semikolons hast du nicht, die du halt sonst hast. Du gehst halt mit einrücken, was du eh bei anderen Sprachen immer machst, um dir eine Ordnung zu schaffen, aber da ist es einfach, da ist es die Ordnung und so. Und das finde ich einfach ganz gute Übertragung und ich wahrscheinlich unseren Zuhörern, die kennen das eh alle. Ich meine, denen erzählen wir da wahrscheinlich auch nichts Neues. Aber ich fand das für mich als so ein Script-Kiddy, wie ihr es glaube ich auch seid, die einfach keine Informatiker sind, aber manchmal programmieren müssen, einen super guten Einstieg. Und deswegen glaube ich, ist auch cool.
Ja, und im Prinzip kannst du als Python auch weiter lernen und objektorientiert programmieren und so weiter. Also du kannst eigentlich das als Einstieg nutzen, um wirklich weit zu kommen. Ja, ja, und wenn cool. du halt dann, was weiß ich, wenn du wirklich Apps für Android programmieren willst, dann solltest du irgendwann schon Java lernen noch. Einfach weil Python dann auch zu viel Ressourcen verschwenden würde, Akku verbrauchen oder so. Also das ist nicht so geeignet für ein Mobilbetriebssystem.
Irgendwann musst du halt auf C-Sharp oder sowas irgendwie auch umsteigen, wenn du richtig krasse Sachen machst.
Genau, aber das Problem ist halt über diesen ganzen Plattformen, du kannst dich nicht wirklich auf eine Sache festlegen. Also heutzutage müsstest du als Programmierer irgendwie 5, 6 verschiedene Sprachen können, damit du alles abdecken kannst. Und du willst ja nicht mit 5, 6 verschiedenen Sprachen anfangen. Mhm. Aber deswegen ist halt Python eigentlich ein ganz guter Einstieg, um von dort aus zu sagen, okay, ich habe die Grundkonzepte verstanden, ich kann jetzt mir überlegen, was ich damit weitermache.
Aber gibt es viele Leute, die wirklich in 5 Sprachenwelten jeden Tag unterwegs sind? Ist es nicht so, dass das bei den Programmierern immer so eine Fokussierung stattfindet, dass die dann irgendwann nur noch, was weiß ich, Programmiersprache XY machen? Gibt es da wirklich viele Leute, die ganze Zeit, also kann man das überhaupt hinbekommen, dass man so zwischen 5 Sprachen da immer so switcht
und
wirklich
schon,
produktiv ist?
Es gibt Leute, die sind zwangsläufig mit unterschiedlichen Sprachen unterwegs, gerade bei den Webprogrammierern, weil die halt eigentlich fürs Frontend immer irgendwie JavaScript brauchen und Backend kann dann unterschiedlich sein, und wenn man das in der Firma macht, dann wird ja auch irgendwie durch die Firma schon festgelegt, was da halt programmiert wird. Mhm. Aber klar, es gibt viele Programmierer, die sind schon so auf ihre Lieblingssprache festgelegt und wollen dann auch dabei bleiben.
Ist deine Lieblingssprache, ist das Python?
Würdest du sagen? Ja, doch. Also würde ich schon sagen. Ich mache wahrscheinlich auch viele Sachen mit Python, weil ich mich da halt zu Hause fühle. Finde ich auch okay. Also es ist jetzt nicht unbedingt falsch, das so zu machen. Mhm. Es ist nur so, dass es halt manche Sachen gibt, wo man das nicht so machen sollte. Also zum Beispiel sollte ich halt nicht versuchen, irgendwie Python zu cross-compilen, um dann eine Android-App rauszukriegen.
Ah ja, okay, so. Ja klar.
Also diese ganzen wirklich plattformübergreifenden Versprechen, die funktionieren nicht so besonders gut.
Nee, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber Johnny, ich habe mal noch eine Frage. Also zum Beispiel, das ist ja jetzt für Einsteiger, ne? Also für Leute, die es wahrscheinlich gar nicht können, oder?
Genau, wer schon Erfahrung hat, wird sich vielleicht ein bisschen langweilen.
Und hast du irgendwie einen Tipp für Leute, die sich dann jetzt hier so ein bisschen durchgeguckt haben, durchgearbeitet, die das Programm geschrieben haben, wie sie am Ball bleiben? Weil mir ging das so, Achim hat vorhin C-Sharp erwähnt, ich habe auch mal gedacht, Mensch, das ist eine coole Sprache und so, lernst du mal ein bisschen was. Und dann bin ich da ein paar Wochen am Ball geblieben. Und dann habe ich die Lust verloren, einfach weil ich irgendwie kein Projekt oder kein Ziel hatte, was ich da umsetzen konnte. Hast du da irgendwie einen Tipp?
Ja, also wir haben halt, es gibt diesen Passwortgenerator als Crashkurs, für die eigentlich noch nichts programmiert haben und jetzt erstmal ihre Erfahrungen sammeln wollen. Aber wer vielleicht festgelegt ist auf eine bestimmte Sprache und sagt, ich will aber jetzt gleich Java lernen oder so, wir haben hier so einen Test eigentlich von verschiedenen Lernplattformen.
Da kann man so Psychotest, was für ein Programmiertyp bin ich?
Keine Ahnung, ob das noch dabei ist, aber hier sind halt auf jeden Fall Plattformen, wo du verschiedenste Sprachen lernen kannst, auch mit unterschiedlichen Ansätzen, also mehr als Vortrag oder ein bisschen interaktiver oder so.
Das lohnt sich auf jeden Fall total, weil also zum Beispiel der Kollege Christian Wölbert, der hat JavaScript mal mit Codecademy sich angeguckt, und das ist halt, ich glaube auch Codecademy war es, und das ist halt kostenlos und das geht halt auch bloß bis zum gewissen Level, aber für den war das genau das, was er wollte, ne? So eine kleine Übung, dann wird angezeigt, hast du es richtig gemacht oder nicht und so, kriegst Punkte und ich fand es
also
relativ,
ein bisschen Gamification.
Genau, Gamification so ein bisschen, ich fand es aber relativ langweilig für mich, weil ich irgendwie anders funktioniere, aber diese Plattformen, die sprechen halt verschiedene Typen an. Und da kann, also das muss man selber einfach mal auch ein bisschen gucken, oder im Artikel sind ja auch so ein bisschen, was sie können. Aber das ist, kann genau der richtige Tipp nochmal sein. Eben so
also die sind halt voll gut für Leute, die es wirklich ernst nehmen. Also weil da halt auch einige Kurse kommen so aus dem Uni-Umfeld und so. Also da kann man richtig ernsthaft lernen, und auch wenn man irgendwie vorhat, das jobmäßig zu betreiben oder so, kann man sich da halt Skills antrainieren.
Und ich sehe, wir haben ja auch sogar einen Artikel darüber, dass es spielerisch programmieren üben im Netz, und du hast ja auch schon auf dem Notebook hast du ja schon Coding
gelernt. Genau, ich habe mal die Webseite, weil die so schön flimmert, vielleicht kriegen wir die einmal kurz.
Also
so,
wenn ich das richtig verstehe, da spielt man oder man steuert das Spiel damit, dass man codet sozusagen, und dadurch übt man.
Ja, es gibt da verschiedene Plattformen, soweit ich das verstanden habe, weil das ist jetzt, ich habe den Einführung, also diesen Crashkurs-Artikel geschrieben und das ist von Hajo jetzt, aber Man kann bei Coding Gang, glaube ich, wirklich so Art Spielwelten, also so Art Bots programmieren und sich dann auch da drin bewegen und sich vergleichen mit anderen und so. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen trockenere Ansätze, wo man mehr rätselt oder einfach zum Beispiel auch Code kriegt mit einem Fehler drin, dann muss man den Fehler finden und kriegt dann Punkte für eine besonders kurze Zeit und so. Mhm. Es wird irgendwie immer so versucht, Spielansätze auf Programmierprobleme anzusetzen, und Also das, was ich jetzt so von Hajo mitgekriegt habe, hat es ihm auch wirklich Spaß gemacht beim Ausprobieren.
So, und das, also das sind wohl echt
schön gemachte Webseiten dabei, wo man auch, also man muss wenig installieren und so, vieles geht im Browser direkt und so. Und man kann sich halt auch echt mit Leuten messen. Mhm. Und ein Teil davon ist dann sogar so, dass man da echt was gewinnen kann oder einen Job kriegen kann. Ja, fein. Weil das halt, cool. Also da sind halt Firmen dahinter, die natürlich auf der Suche sind nach guten Programmierern. Und die picken sich dann bei diesen Coding-Game-Sachen teilweise auch die Bestplatzierten raus und sagen, okay, der hat irgendwie dort die Aufgaben total schnell und fehlerfrei gelöst. Den schreiben wir jetzt mal an, ob er vielleicht bei uns für ein gutes Gehalt arbeiten will.
Gab es nicht mal so einen Film, da wo irgendwie so, so ein Spielautomat war und der Junge, der da immer dran gespielt hat, der ist dann irgendwann von so einem Raumkampfoffizier Außerirdischen besucht worden, weil dieser Automat war sozusagen eigentlich nur das Testprojekt zur Einstellung der Space, der neuen Space-Kadetten.
Wer den Film kennt, hebe die Hand.
Ich überlege gerade, wie er heißt.
Vor YouTube gehen jetzt ganz viele Hände hoch.
Wir kommen jetzt leider nicht auf den Namen, aber das könnt ihr ja vielleicht.
Vielleicht sollten uns einfach irgendwelche Leser den Namen noch schicken,
genau, damit wir
uns
könnt dran erinnern. Genau, ihr könnt uns
Mails schicken. Ja, ich hab's, Ender's Game.
Nee.
Doch, da wird auch gespielt.
Also das, ja, aber da werden die schon alle so erzogen. Da werden die von Anfang an erzogen, spielerisch für den Kampf. Okay. Und dann spielen die, ich spoiler nicht.
Ach, ist ja auch egal.
Das aber es ist auf jeden Fall anders.
Nur eine Sache liegt mir auch noch auf dem Herzen. Also das ist ja, du hast ja gesagt, so ein paar Sachen, die gehen dann schon ins Professionelle. Ich wollte nur noch sagen, also es ist ganz cool, solche Grundkenntnisse zu haben, auch für andere Dinge. Zum Beispiel Epic liefert ja den Unreal Editor mit oder Blizzard bei Warcraft 3 solche Editoren. Und da kann man wirklich sehr davon profitieren, wenn man so ein paar Grundkenntnisse hat, wie das funktioniert, wenn man sich eine eigene Kampagne zusammenstricken will oder irgendwelche Scripts.
Ja, aber auch also, ganz es allgemein, gibt ganz man viele, versteht die Welt, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man Algorithmen verstanden hat, wenn man versteht, wie Computer.
Meinst du Real Life sogar?
Ich denke schon, dass das sinnvoll ist, dass man, weil so viel, es läuft ja alles über Algorithmen und wenn man das einmal begriffen hat, wenn man verstanden hat, wie sowas funktioniert, ich finde, das ist eigentlich Allgemeinbildung. Also ich finde auch, dass der Informatikunterricht in der Schule viel zu unwichtig genommen worden ist. Das ist eigentlich, müsste es ein Hauptfach sein, finde ich, also in der heutigen Zeit. So, aber gut, jetzt muss ich aber doch mal langsam Schluss machen.
Ja,
ich glaube, wir sind schon ganz schön.
Schon länger als 10 Minuten, ja.
Ja, genau, aber wenn euch der Film also wenn ihr uns irgendwas über Programmieren oder über die Gamescom oder über Ubuntu Phones sagen wollt, könnt ihr uns schreiben oder zur Sendung oder zu unseren Frisuren oder Bärten.
Oder coole eigene Programmierprojekte.
Könnt ihr uns schreiben auf uplink@ct.de und ihr könnt uns auf Facebook schreiben und im Heise-Forum und
auf YouTube.
Twitter. Auf YouTube.
Und auf und Twitter. Genau. Und können uns auch Mails schreiben. Wir können auch Briefe schreiben. Haben wir schon länger nicht mehr bekommen. Oder ein Fax.
Ja, aber die Adresse bekommen. Können wir jetzt leider nicht einblenden.
Nee, wenn ihr wisst, wie ihr es findet, dann.
Aber abonniert uns mal auf YouTube, da freuen wir uns. Oder liked uns auf Facebook. Und wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt und auch nächste Woche wieder reinschaut.
Und jetzt ab zum Programmieren.
So ist es.
Tschüss.
Ciao.